Direkt aus Europa, Nummer 306, Seite B.
Die Zeit, es ist 17.06 Uhr.
Bayern 2, Radiowelt.
Das Wichtigste vom Tage und vieles mehr wie immer in der Spätausgabe der Radiowelt heute mit Tillmann Kleinjung. Natürlich leisten wir Trauerarbeit am Tag nach der deutschen Halbfinalniederlage gegen Italien. Und wir fragen den Berliner Historiker Heinrich August Winkler, was bleibt vom neuen deutschen Patriotismus nach der WM? Auch am Tag nach der Halbfinalniederlage gegen Italien sind Schwarz-Rot-Gelb die dominierenden Farben in der Stadt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Fans so traurig und apathisch sind, dass sie es nicht mal mehr schaffen, die Wimpel von den Autos zu nehmen. Die Party geht einfach weiter und die Deutschen finden Gefallen daran, dass sie Gefallen an ihre Heimat gefunden haben. Ist dieses Glücksgefühl von Dauer? Das ist die Frage, über die ich mich jetzt mit dem Berliner Historiker Heinrich August Winkler unterhalten will. Herr Winkler, was glauben Sie, wird dieses unbeschwerte Deutschlandgefühl auch nach der WM noch anhalten?
Also zunächst mal bin ich eben erschrocken, als Sie von Schwarz-Rot-Gelb sprachen, denn die Farben sind Schwarz-Rot-Gold und die Formel Schwarz-Rot-Gelb stammt aus der nationalistischen Mottenkiste der Weimarer Republik, wo die Rechte entweder von Schwarz-Rot-Gelb oder Schwarz-Rot-Mostrig oder Hühnereigelb sprach.
Also das diffamierend.
Es war diffamierend gemeint.
So habe ich es jetzt nicht gemeint.
Ich weiß es, aber deswegen mache ich darauf aufmerksam, weil ich es auch gelesen habe. Man muss sich sehr hüten, zurückzufallen in eine politische Rhetorik, die schlicht antirepublikanisch und antidemokratisch war vor 1933. Und das ist für mich überhaupt das Erfreuliche an diesen schwarz-rot-goldenen Fahnen. Diese Symbole unserer Demokratie sind heute überhaupt nicht mehr umstritten.
Also Schwarz-Rot-Gold hat sich durchgesetzt, sogar bei uns in Bayern, wo die blau-weiße Raute eigentlich die dominierende Farbe ist, auch bei solchen Anlässen. Aber das ist jetzt diesmal auch überhaupt nicht der Fall. Man sieht auch hier in München und in Nürnberg überall Schwarz-Rot-Gold. Glauben Sie, wird das von Dauer sein? Wird dieses Phänomen anhalten?
Also zunächst mal gilt ein wunderbares Goethe-Wort: Begeisterung ist keine Heringsware, die man einpökelt auf einige Jahre. Das geht natürlich vorüber. Aber es bleibt die Erinnerung daran, dass man sich gefreut hat, Schwarz-Rot-Gold zu zeigen. Das kann bei anderen schönen Anlässen auch wiederkommen, so wie nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 oder bei der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Es wird viele, auch ganz unpolitische Anlässe geben, wo dies geschieht. Und es ist dann die Identifizierung mit einem Symbol, das für die freiheitlichen und demokratischen und rechtsstaatlichen Traditionen in der deutschen Geschichte steht. Und das finde ich positiv.
Glauben Sie, dass das diese Tiefe hat, die Sie jetzt so bezeichnen? Also mein Eindruck ist der, das ist alles irgendwie spielerisch. Also schwarz-rot-goldene Schminke, schwarz-rot-goldene Fahne aufs Auto, das ist eher Fasching als Tag der deutschen Einheit.
Ich finde das schön, dass das im Zusammenhang mit einem freudigen Ereignis geschieht oder mit einem Ereignis, wo man gerne dabei ist. Und da verkraftet man auch sportlich eine Niederlage. Das muss nicht bedeuten, dass man in Zukunft nicht mehr Schwarz-Rot-Gold zeigt. Nein, es ist ein Anlass zum Nachdenken. Und es ist ja nun eine Frage an die Lehrerinnen und Lehrer und an die Journalisten: Was machen wir aus einem solchen Anlass? Es wird nun viel darüber diskutiert, wofür steht Schwarz-Rot-Gold, wo kommt das her? Und dann ist die Rede von den Freiheitskriegen im frühen 19. Jahrhundert, vom Hambacher Fest 1832, von der Revolution von 1848, auch von 1918-19 und der ersten deutschen Demokratie der Weimarer Republik. Man bekommt fast spielerisch, ich nehme das Wort auf, die Chance, einen Einstieg zu proben in die deutsche Geschichte, die ja eben sehr unterschiedliche Kapitel aufweist, und die freiheitlichen und demokratischen sollten wir nicht vergessen über den schrecklichen im letzten Jahrhundert.
Ich habe gestern zusammen mit Italienern das Spiel angeschaut und eine italienische Freundin hat danach gesagt: Bitte Leute, Deutsche, hört nicht auf, patriotisch zu sein. Mhm. Mögen uns die anderen dann auch lieber, wenn wir ein bisschen selbstbewusster durchs Leben gehen?
Ja, so ist das. Denn ständiger Selbstzweifel lähmt. Wir müssen unsere Vergangenheit kritisch aufarbeiten. Wir müssen sie kennen. Wir müssen die Widersprüche der deutschen Geschichte kennen, unsere Geschichte uns kritisch aneignen. Sigmund Freud hat zwischen Melancholie und Trauerarbeit unterschieden. Wenn wir wegen der deutschen Katastrophe des Nationalsozialismus uns in einen Zustand der permanenten Melancholie begeben würden, dann wären wir völlig unfähig, daraus Konsequenzen zu ziehen. Trauerarbeit heißt aufarbeiten.
Herr Professor Winkler, noch eine Frage an Sie als Historiker. Was sind die Kennzeichen, was sind die Indizien dafür, dass dieser unbeschwerte Patriotismus umschlägt in etwas, was wir nicht wollen, einen aggressiven Patriotismus zum Beispiel?
Das liegt ebenfalls sehr stark an Schulen, an den Medien, auch an den Intellektuellen. Ich sehe dafür keine Anzeichen.
Das war der Berliner Historiker Heinrich August Winkler im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Deutschlandradio Kultur. Fazit am Abend.
Mit Wladimir Balzer herzlich willkommen. Und bis an die Grenzen gehen, warum sich Tourismus und Denkmalschutz nicht vertragen, schon gar nicht beim römischen Limes, der nun offiziell UNESCO-Weltkulturerbe ist. Um 19 Uhr und 17 hören Sie Deutschlandradio Kultur. Die Römer wussten schon ziemlich gut, wie sie sich schützen sollen. Die Römer bauten ihre Grenze mehrere Meter hoch und vor allem kaum überwindbar für all jene, die sich nicht in ihren Machtbereich hinein sollten. Der Limes soll mal tausende Kilometer lang gewesen sein, auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet 550 Kilometer. Durch vier Bundesländer zieht er sich: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Viel ist nicht mehr zu sehen von ihm, aber dennoch, es gibt noch genug Limes, um ihn auf die Welterbeliste der UNESCO zu setzen. Heute wurde die Urkunde überreicht in Aalen, Baden-Württemberg. Unsere Korrespondentin Uschi Götz über eine kleine Stadt und ihre touristischen Hoffnungen.
Die Römer sind in. Immer mehr Interessierte zieht es in das Aalener Limes-Museum. Das Land Baden-Württemberg hat den Trend erkannt und in den vergangenen Jahren 5 Millionen Euro für den Ausbau von verschiedenen Museen bereitgestellt. Der Ostalbkreis hat mit 62 Kilometern den längsten Limes-Abschnitt in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt steht Aalen und in der kleinen Stadt setzt man nun auf internationale Gäste. Rainer Wiese, Chefredakteur der heimischen Lokalzeitungen Schwäbische Post und Gmünder Tagespost.
Naja, Aalen ist schon Limes City, insofern ein Zentrum. Aber ich denke, dass die Hoffnungen nicht unberechtigt sind, dass der Limes und dann hoffentlich auch die Region um Aalen herum und Aalen selbst auch aufgenommen wird in die Touren, Besichtigungstouren von ausländischen Reisegruppen in Deutschland.
Die Aalener stehen in den Startlöchern. An Ideen mangelt es nicht. Auch im Limes-Museum passt man sich an die wachsenden Ansprüche der Besucher an. Ulrich Sauerborn, Leiter des Museums.
Das reicht ja bei uns vom Kindergeburtstag über kleine Feierlichkeiten bis zu den betreuten Schulaktionen, die im Moment ja der ganz große Renner sind. Das heißt, einen halben Tag im Museum mit Aktionen zu verbringen, sich als Römer zu verkleiden, eine Führung zu bekommen.
In naher Zukunft wird wohl noch eine weitere Attraktion unweit von Aalen hinzukommen. Das Limes-Tor bei Dalkingen soll ein Schutzhaus bekommen. Geplant ist eine Glaskonstruktion, die über das Tor gestülpt wird. Von der Glasdecke, so der Plan, könnte ein meterlanger Stoffkubus gehängt werden, der das Limes-Tor im Maßstab 1:1 wiedergibt.
Dort ist ein Schutz dieses historischen Mauerwerks unbedingt notwendig. Und auch dort ist ja das Ganze nach Funden, nach guten und interessierten Architektenuntersuchungen aufgebaut worden. Und wir hoffen, dass diese Anlage gebaut wurde. Also für uns ganz wichtig. Und auch da ist kein Klamau zu sehen, sondern das ist wirklich Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt.
Der römische Limes, unserer Korrespondentin Uschi Götz über seine Aufnahme als UNESCO-Weltkulturerbe und sein touristisches Potenzial. Heute sprach Dieter Kassel mit Andreas Thiel, Geschäftsführer der Deutschen Limes-Kommission. In dieser Kommission sind Vertreter von Politik und Denkmalpflege vertreten. Und die erste Frage an ihn war: 550 Kilometer Limes, wie viel genau kann man davon eigentlich sehen?
Richtig sichtbar ist etwa ein Dreiviertel der Strecke. Aber als Laie, da muss man noch etwas abziehen, was nicht sehr gut sichtbar ist. Ich denke, die Hälfte ist nicht zu hoch gegriffen. Die Hälfte des Limes ist auch für den Laien sichtbar.
Nun wollen natürlich am liebsten alle der, sagen wir mal, ungefähr 90 Ortschaften, größeren Ortschaften, die an diesem Limes liegen, gerne, dass ganz viel sichtbar ist. Denn so ein Status UNESCO-Welterbe bringt ja auch viel für den Tourismus. Werden wir nun in den nächsten Jahren erleben, wie jede kleine Furt, alles was irgendwo ist, ausgegraben und vergrößert wird?
Hoffentlich nicht. Wir haben in der Tat sehr viele Wünsche von den Kommunen, die einen Wachturm nachbauen möchten, um noch mehr Besucher an den Limes zu locken. Wir versuchen, diesen Wünschen zu begegnen und die Aktivitäten am Limes in Objekte zu lenken, die noch nicht so häufig vertreten sind. Also beispielsweise haben wir sehr viel weniger Limes-Durchgänge, die es auch gab, die für den Besucher auch interessant gestaltet werden könnten. Aber das Hauptproblem beim Limes ist nach wie vor, dass man sehr wenig sieht. Und wir versuchen gezielt, die Museen, die Wanderwege mit entsprechenden Maßnahmen besser zu gestalten, damit der Besucher unter Anleitung das Original erklärt bekommt. Keinen Nachbau, keine Zeichnung, keine Computergrafik, sondern das Original soll für sich selber sprechen.
Warum halten Sie nichts davon, wenn zumindest einige Ortschaften einfach auf ihre Kosten vielleicht auch einfach einen Wachturm bauen? Ich meine, da geht ja am Original-Limes dann nichts kaputt.
Gut, wenn Sie den ein Stückchen vom Limes abbauen, könnte man sagen, da geht nichts verloren, aber es bleibt die Wirkung. Wir haben uns ja der Weltgemeinschaft, der UNESCO gegenüber verpflichtet, den Limes auch in seiner Außenwirkung zu bewahren, wie er historisch auf uns gekommen ist. Und ein Nachbau, ein Limes-Wachturm oder ein Limes-Park, gleich was in unmittelbare Nähe des Limes selbst, das würde natürlich die Aufmerksamkeit vom Original weglenken und Ihnen etwas zeigen, das ja ein Wissenschaftler des 21. Jahrhunderts für den Limes hält. Denn wir haben in der Tat noch viel zu wenig Kenntnisse, wie die römischen Bauten überhaupt aussahen. Von den etwa 20 Limes-Türmen, die Sie heute schon am Limes besichtigen können, die allesamt rekonstruiert sind, sieht keiner aus wie der andere. Und jeder erhebt den Anspruch, er sei der richtige Limes-Turm. Ich will damit sagen, uns fehlt einfach noch das Wissen, um einen richtigen römischen Turm zu bauen. Und es ist auch auszuschließen, dass wir dieses Wissen in den nächsten Jahren bekommen werden.
Und könnte ich mir vorstellen, dass, ich muss es mir nicht vorstellen, ich habe es auch schon gelesen, dass der ein oder andere bei solchen scheinbar berechtigten Aussagen, man weiß ja gar nicht, wie die Türme wirklich aussehen, man baut da irgendwas hin, dass der ein oder andere sagt, das ist wieder typisch Deutschland, das ist Verwaltung, das ist Denkmalschutz, die wollen den Leuten jetzt den Spaß am Weltkulturerbe verderben. Ist das wirklich was typisch Deutsches? Ist man im Ausland da etwas offener mit vielleicht auch wissenschaftlich gesehen manchmal kuriosen Nachbauten?
Nein, im Gegenteil. Unser Limes ist ja zusammen mit dem Hadrianswall in Nordengland auf der Welterbeliste und sie werden sich schwer tun, am Hadrianswall auch nur einen einzigen nachgebauten Wachturm zu finden. Es gibt auf der gesamten Strecke in Großbritannien nur einen einzigen Platz, wo man sich überhaupt mit Nachbauten beschäftigt, in Form eines archäologischen Experimentes. Und überall sonst sehen Sie das Original, ja, oder Sie sehen gar nichts. Aber Nachbauten sind etwas typisch Deutsches. Und wir mussten das der Weltgemeinschaft gegenüber sogar regelrecht erläutern, warum bei uns in Deutschland diese Mode der nachgebauten, der rekonstruierten Denkmäler nicht nur am Limes, sondern zuhauf zu finden ist.
Und warum ist das so? Das ist ja, glaube ich, auch kein ganz neuer Trend. Das ist ja schon eine Weile so, dass man in Deutschland gerne nachbaut. Kann man sagen, warum?
Ja, das geht sicherlich zurück auf die antiken Begeisterung des 19. Jahrhunderts. Also Kaiser Wilhelm beispielsweise, Wilhelm II., der das Limes-Kastell der Saalburg nachgebaut hat, ist sicher der berühmteste Rekonstrukteur am Limes. Aber man hat damals wirklich gezielt versucht, im Rahmen der Erziehung, der Volksbildung, anhand von Modellen im Maßstab 1:1, den Leuten zu erklären, wie die Geschichte ausgesehen hat. Damals gab es noch keine Computergrafik, damals gab es noch keine Videoanimation. Heute können wir das, ohne dass wir hier ein konkretes Bauwerk mit viel Aufwand errichten müssen.
Wie steht es denn mit Ausgrabungen? Bleiben wir ganz konkret in der Stadt in Aalen, wo ja die Urkunde übergeben wird von der UNESCO. Da gibt es nun ein sehr großes Kastell, davon sieht man ja auch was, aber eigentlich nicht alles. Ich glaube, rund ein Drittel ist wirklich freigelegt, der Rest ist unter der Erde. Da gibt es, glaube ich, sogar inzwischen eine Neubausiedlung und sonst was drauf. Was spricht denn dagegen, Teile des Kastells, die da sind, aber man sieht sie halt nicht, weil sie unter der Erde sind, einfach freizulegen, auszugraben?
Wir sagen einfach, dass unsere Methoden heute eine Ausgrabung nur in Form einer Zerstörung zulassen würden. Eine Ausgrabung ist nichts anderes als eine dokumentierte Zerstörung. Wir haben andererseits den technischen Fortschritt, der uns erlaubt, in die Erde zu blicken, ohne dass wir dort etwas vernichten. Die Luftbildarchäologie ist sicher vielen Leuten bekannt. Es gibt aber mittlerweile auch geophysikalische Methoden, geoelektrische, geomagnetische Untersuchungen, die es uns erlauben, in die Erde zu blicken, den vollständigen Grundriss von Gebäuden oder auch von ganzen Kastellen zu ermitteln, ohne dass wir irgendetwas zerstören, damit nachfolgende Forschergenerationen in 100 Jahren noch die Möglichkeit haben, mit noch besseren Methoden an diesem Objekt zu arbeiten.
Wenn Sie sehen, wie sehr diese Ernennung zum Weltkulturerbe auf der einen Seite den Limes in Deutschland auch noch einmal richtig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt hat, wie sehr aber auf der anderen Seite, ich sag's mal recht vorsichtig, auch die jeweiligen Tourismusämter Begeisterung nun zeigen, ist inzwischen für Sie, Sie haben ja selber dafür gekämpft, dass der Limes reinkommt in diese Liste und Sie haben da im letzten Sommer gewonnen, da wurde das beschlossen von der UNESCO, ist für Sie das inzwischen immer noch ausschließlich ein Segen oder ein bisschen auch ein Fluch?
Nein, es ist immer noch ein Segen, denn ich stelle nach wie vor fest, dass wir den Limes, das Weltkulturerbe Limes, als Vehikel benutzen können, um die Öffentlichkeit über die Belange der archäologischen Denkmalpflege im weitesten Sinne zu informieren. Denn die Probleme, die unser Welterbe Limes hat, ob es nun die Nachbauten sind, ob es die Ausgrabungen sind oder ob es die unbeabsichtigten Zerstörungen Land auf Land ab durch das Pflügen der Landwirte ist, das sind Probleme, die wir in ganz Deutschland an allen archäologischen Stätten haben. Und wenn es nun gelingt, über das Prädikat Weltkulturerbe die Aufmerksamkeit auf diese Probleme zu richten, dann haben wir viel erreicht.
Zum Schluss muss ich Sie dann aber schon noch fragen, auch wenn das im wahrsten Sinne des Wortes, erlauben Sie mir den schlechten Witz beim Archäologen, nicht Ihre Baustelle ist, aber wenn man sich anguckt, welche Probleme es in Deutschland mit der UNESCO gibt, in Köln, Gendi-Geschichte, Hochhäuser für den Dom, die Waldschlösschenbrücke in Dresden, eine Weile gab es auch noch Ärger mit einem dritten Weltkulturerbe, die Lorelei nämlich, sagen Sie dann, das ist wunderbar und es ist schön, dass die UNESCO so gut aufpasst, oder haben Sie manchmal das Gefühl, in Zukunft werden wir ein bisschen genauer regeln können, was an Altem komplett erhalten werden muss und wo man auch was Neues daneben stellen darf?
Im Detail gibt es sicher auch Ansichten der UNESCO, die diskussionsfähig und diskussionswürdig sind. Aber im Großen und Ganzen sind wir froh, dass hier eine dritte Instanz, die UNESCO, die internationale Öffentlichkeit, dem Treiben und Tun am Limes auf die Finger schaut.
Andreas Thiel, Geschäftsführer der Deutschen Limes-Kommission, im Gespräch mit meinem Kollegen Dieter Kassel über den römischen Limes, der heute auf deutschem Gebiet auch offiziell zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden ist.
WDR 3 Tageszeichen. Am Mikrofon ist Wolfgang Stehnke und dies sind die Themen. Globalisierungsängste. Antonia Kriegs beschreibt österreichische Befindlichkeiten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Da man nicht den ganzen Tag mit dem Sportteil verbringen mag, blättern wir zumindest am Abend in den Auslandsnachrichten. Und was finden wir da heute? Die Meldung, dass Bundeskanzler Schüssel in Wien ein Machtwort gesprochen hat. Bis Ende 2009 sollen in Kärnten insgesamt 141 deutsch- und slowenisch beschriftete Ortstafeln aufgestellt werden. Das Städtchen Bleiburg zum Beispiel darf dann auch Pliberg heißen. Kommende Woche soll das Parlament über die Regelung abstimmen. Sehr zum Ärger des Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider, der den Tschuschen, so schimpft der österreichische Chauvinist gemeinhin die slowenische Minderheit, ihr gutes Recht auf Zweisprachigkeit nicht gönnen wollte. Mit dem Streit um die Ortstafeln kündigen sich in Österreich bereits die ersten Wellen des kommenden Wahlkampfes an. Antonia Kriegs hat in Wien die Stimmung schon mal getestet.
Meine Damen und Herren, da sage noch einmal jemand, Fußball regiere die Welt. In Wien ist auch das anders. Musik regiert die Welt und ich glaube, das ist auch gescheiter, weil das können wir ein bisschen besser als Fußball spielen.
Ein sehr gemischtes Publikum sitzt, steht oder liegt auf dem abgetretenen Rasen, auf Decken und von irgendwo zusammengetragenen Heurigenbänken.
Es ist ein, glaube ich, sehr schöner, sehr würdiger Ausklang und eigentlich ein weiterer Höhepunkt des Donauinselfestes, eines Festes, das über drei Tage, drei Abende, drei Nächte lang eher der Populärkultur gewidmet ist und heute wollen wir auch der klassischen Musik, der Wiener Musik ihren Raum geben.
Hunderte Menschen schicken sich an, zum ersten Mal den Wiener Symphonikern auf dem Donauinselfest der SPÖ zu lauschen, weil, gell Papa, normalerweise zahlst du für sowas 1000 Schilling. Und dann fügt die adrette Dame gesetzteren Alters noch hinzu, geh pass auf Papa, schmeiß dein Weinglasel nicht um. In Wien ist tatsächlich vieles anders. Hier haben selbst die Feste Farben. politische Farben. Hunderttausende feierten auf dem Donauinselfest der SPÖ, einem roten Fest also, sich, den Sommer, das Leben. Schließlich kostete keine der vielen Veranstaltungen Eintrittsgeld. Das ist im Wien von heute eher ungewöhnlich. Bunt ist auch das politische Wien. Zurzeit dominieren die rot-weiß-roten Nationalfarben. Wir leben im Vorwahlkampf. Zunächst hielt der schwarze ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel mit rot-weiß-roten Bäckchen für eine internationale Bürgerkette eine rot-weiß-rote Fahne über den Kopf. Die Plakate hingen erst ohne sein Wissen, dann ohne seinen Widerspruch. Danach kamen die blauen FPÖ-Führer. Nachdem sie ihren ehemaligen Deutschnationalismus gegen den nun opportunen Österreich-Patriotismus eingetauscht haben, grinsen auch sie von den Plakatwänden. Rot-weiß-rote Fahnen vor dem Hirn, stahlblauer Blick und rassistische Sprüche auf den Lippen, den Stephansdom im Kreuz. Die soziale Heimatpartei hetzt gegen Zuwanderer jeder Art. Und gegen die unmittelbare Konkurrenz, den orangen Gegenpart, das BZÖ, eine Abspaltung der FPÖ. BZÖ, das Bündnis Zukunft Österreich, zurzeit noch Koalitionspartner der ÖVP-Regierung, eine furchterregende Mischung aus Heimattümelei, Bodenständigkeit und Fremdenfeindlichkeit, hat ebenfalls die rot-weiß-rote Flagge im Hintergrund drapiert und sieht ebenso gegen Aus-, aber auch gegen Inländer her, die zurzeit ihre Farbe eher dezent verstecken. Das sind in erster Linie die Roten, die SPÖ, die Sozialdemokratische Partei Österreichs. Die ist nämlich gerade dabei zu implodieren. Nachdem die Bank des österreichischen Gewerkschaftsbundes, die BAWAG, nach einem Milliarden-Spekulationsverlust zusammenbrach, wird nun zwischen SPÖ und dem politisch nahestehenden ÖGB eine Schlammschlacht ausgetragen, die es in sich hat. Der farbenintensive Vorwahlkampf hat interessante Auswirkungen auf die einheimische Tourismusindustrie und auf die österreichische Kulturlandschaft, was mittlerweile ziemlich deckungsgleich sein dürfte. Zum einen verbringen diesmal fast alle höherrangigen Politiker ihre Ferien in der Heimat, von Kanzler Wolfgang Schüssel bis zu SPÖ-Kanzlerkandidat Alfred Gusenbauer. Nun, ein paar Monate vor den Wahlen versucht jede politische Couleur, Heimattreue zu demonstrieren. Bis hin zu den mittlerweile mehr als peinlichen Auftritten eines Jörg Haider in steirer Anzug und Lederhosen im nun schon berüchtigten Kärntner Ortstafelstreit. Zum anderen war die Absperrung der Innenstadt anlässlich des Busch-Besuches in Wien symptomatisch für den Kampf der Kulturen. Für den mächtigsten Touristen der Welt wurde die K&K-Kernstadt für sogenannte Normalbürger für einen Tag hermetisch abgeriegelt. Der enorme Aufwand, der mit eben solchen Kosten verbunden war, rief bei den meisten Bürgern nur Empörung hervor. Dass zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik selbst die Tore der Hofburg geschlossen wurden, als Busch nebst Gattin in der ehemaligen kaiserlich-königlichen Residenz weilte, trug nicht eben zur Akzeptanz des Auftrittes bei. In einer virtuellen Welt, die nur durch das Fernsehen vermittelt wurde, genoss das amerikanische Präsidentenpaar für wenige Stunden Austrian Culture, präsentiert von Wolfgang Schüssel. Der schien seinen Auftritt als Nachlassverwalter der Monarchie durchaus zu genießen und sonnte sich im Glanz vergangener Pracht und Macht. Während sich das Großbürgertum in der Innenstadt Wiens immer mehr abschirmt, geht der Burgtheaterdirektor Klaus Bachler hart ins Gericht mit dem Sieg des Kleinbürgertums in Österreich. Auf die Frage des Nachrichtenmagazins Profil, worüber das Kleinbürgertum denn gesiegt habe, antwortete er: über das, was Österreich immer ausgemacht hat, nämlich eine sehr individuelle, widersprüchliche, schlampige und insofern auch offene Gesellschaft zu sein. Das Kleinbürgertum dagegen ist konformistisch, engstirnig, ängstlich, neidisch, präpotent und xenophob. Und dieses Kleinbürgertum, das sich zu großen Teilen aus der ehemaligen Arbeiterklasse zusammensetzt, also klassischen SPÖ-Wählern, wird vermutlich wieder verstärkt die österreichisch-patriotischen Parteien, also FPÖ und BZÖ, wählen. Aus Angst vor dem Verlust der kulturellen Identität, aus Angst vor Überfremdung. Die Menschen auf der einstigen Insel der Seligen führten die Globalisierung. die kulturelle wie die wirtschaftliche. Und die Angst ist manchmal nicht unbegründet. Die Arbeitslosigkeit steigt, der Zuzug aus dem Osten ebenfalls. Ob diese Angst auch die Buntheit, die Vielfältigkeit, den Individualismus der österreichischen Kultur endgültig dahinraffen wird, sei dahingestellt.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 305. Im Mai lief in Deutschland ein Wettbewerb für Raucher, die nicht mehr rauchen wollen. 45.000 Teilnehmer haben gesagt, dass sie ab Ende April nicht mehr geraucht haben. Unter ihnen haben 2 Gewinner je 2.500 Euro bekommen, nachdem man festgestellt hatte, dass sie tatsächlich einen Monat lang nicht geraucht haben. Das Geld wurde ihnen am 30. Mai überreicht, so dass das gleichzeitig ein Hinweis auf den Weltnichtrauchertag am 31. Mai war. In der DDR gab es viele Nichtrauchergaststätten und auch in allen anderen Restaurants gab es einen Nichtraucherbereich. Das war gesetzlich so geregelt. Seit der Wiedervereinigung gibt es in Deutschland keine gesetzlichen Regelungen mehr für Nichtraucherplätze, aber seit 1. März sollen alle Gaststätten 1/3 ihrer Plätze für Nichtraucher reservieren und bis 1. Januar 2008 soll diese freiwillige Vereinbarung auf die Hälfte aller Plätze ausgeweitet werden. Nur wenn das nicht freiwillig geschieht, will die deutsche Bundesregierung das mit einem Gesetz erreichen. Seit es in den Gaststätten Plätze für Nichtraucher geben soll, sind manche Nichtraucher auf der Suche nach Räumen, in denen gar nicht mehr geraucht wird. Ein Nichtraucher, der so ein Café entdeckt hat, hat gesagt, er zieht dieses Café nun einem anderen vor, in das er früher gerne gegangen ist. Er sitzt da nun jeden Morgen, um zu frühstücken. Er isst ein Schokoladencroissant, trinkt dazu eine Tasse Kaffee und liest eine Tageszeitung. An der Tür dieses Cafés kleben 2 selbstgemalte Schilder, auf denen steht, dass man seinen Hund nicht mitbringen darf und dass man dort nicht rauchen darf. Das sieht so aus, als stünden für den Besitzer des Cafés Hunde und Raucher auf derselben Ebene. Aber so ist das wohl nicht gemeint. Es ist nur so, dass Raucher meinen, sie dürften überall rauchen, wo das nicht verboten ist. Und deshalb steht auf vielen Schildern, dass da ein Nichtraucherbereich ist. Aber von Natur sind alle Nichtraucher. Deshalb sollte man nur da rauchen dürfen, wo das Rauchen erlaubt ist. Deshalb müsste man Raucherlaubnisschilder anfertigen. Die gibt es noch nicht. In Spanien, Italien, Irland und Schweden ist Rauchen in öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Cafés fast ganz verboten, aber in Deutschland gibt es dafür bis 2008 nur freiwillige Vereinbarungen. So war es auch vom 9. Juni bis 9. Juli bei der Fußballweltmeisterschaft. Die Weltgesundheitsorganisation hatte ein Rauchverbot in den Stadien verlangt, aber die Bundesregierung wollte das nicht. Es hieß, in einem Fußballstadion sei so ein Verbot sowieso schwer durchzusetzen. Deshalb wurde nur in Lautsprecherdurchsagen und auf den elektronischen Anzeigetafeln darum gebeten, im Stadion nicht zu rauchen. Aber bei der Fußballweltmeisterschaft vor 4 Jahren in Japan und Südkorea war Rauchen verboten und dieses Verbot wurde auch durchgesetzt. Und bei der nächsten Fußballweltmeisterschaft in 4 Jahren, 2010 in Südafrika, wird man das Rauchen auch verbieten. In Deutschland hat man es als Nichtraucher schwer. Es gibt viel zu wenig rauchfreie Räume. Meist hat man nur die Wahl zwischen Raucherbereichen und Plätzen, auf denen man passiv mitraucht, weil nebenan auf den Raucherplätzen geraucht wird und der Qualm von den Zigaretten auch zu den Nichtraucherplätzen kommt. Ein Arzt hat kritisiert, dass Schokolade für Kinder in Schachteln verkauft wird, die wie Zigarettenschachteln aussehen. Er hat so eine Schachtel neben seinem Schreibtisch an der Pinnwand angepinnt. Er meint, auf diese Weise werden Kinder, die gerne Schokoladenstäbchen essen, an den Zigarettenkonsum herangeführt. Der Besitzer eines Geschäfts, in dem er Zigaretten, Tabak, Pfeifen und Zigarren verkauft hat, gesagt, er hat keine Angst um seine Gesundheit, weil manche Nichtraucher, die er kannte, schon relativ früh gestorben sind. Dass Rauchen nicht gesund ist, weiß er aber auch, deshalb rauche er weder im Auto noch in öffentlichen Gebäuden und auch nicht, wenn Kinder dabei sind oder Nichtraucher. Deshalb hält er Rauchverbote für überflüssig. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 305. Danke.